Diese Folge ist anders. Denn das, was du jetzt hören wirst, ist eine Spezialfolge von My Data is Better Than Yours mit Jonas Raschedi und Dr. Tim Wiegels. In jeder dieser Folgen gibt es ein Hauptthema, das mehr oder weniger aus dem Data-Bereich kommt. Vor allem gibt es aber jede Menge Nebenthemen und ganz schön viele private und lustige Insights aus dem Leben von Jonas und Tim, die sich selbst dabei auf die Schippe und nicht so ganz ernst nehmen. Und bevor du mir jetzt weiter zuhören musst, ganz viel Spaß bei der Folge. Lachen wirst du auf jeden Fall, das kann ich dir versprechen.
Hallo Tim.
Hallo Jonas, wie geht es dir heute?
Gut, dass wir die Moderation nochmal machen mussten, weil mein Internet abgekackt ist.
Ja, aber total, ey.
Ja, du weißt ja, die Geskripteten mag ich nicht. Aber ich sag's nochmal, mir geht's sehr gut. Mir geht's auch im Generellen gut. Ich sag dir warum. Ich war heute, wie alle 2 Jahre, das habe ich mir selber auf meine To-Do-Liste geschrieben, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei einem Management-Checkup. Wie kann man sich das vorstellen? Da gehst du morgens bei uns in der Nähe, in Baden-Baden in der Nähe ist das ist so eine Klinik. Da gehst du morgens rein, hast einen Check mit einem Professor und bist dann sozusagen 4-5 Stunden da und bist danach komplett durchgecheckt.
Was für ein Check? Ich habe Management-Check-up verstanden. Was hast du wirklich gesagt?
Ja, das heißt bei den Management-Check-up, weil du, glaube ich, sozusagen in kürzester Zeit halt in einem halben Tag einmal komplett gecheckt wirst. Und man Managern unterstellt, dass die keine Zeit haben.
Okay, bei uns heißt das große Hafenrundfahrt, aber...
Nee, ich glaube, das ist was anderes, weil du in deinem Alter da vielleicht schon spezielle Dinge passieren.
Was soll das denn heißen? Du sollst dich vielleicht auch auf Darmkrebs untersuchen lassen, Jonas. Das ist
da habe ich ja die Marker. Du kannst Marker testen lassen über Blut und das habe ich gemacht.
Also du hast quasi deine Gene checken lassen. Das ist auch nicht schlecht.
Ja, also war volles Programm mit der Professor sozusagen Starttermin. Danach kommt, kriege ich das noch alles zusammen? Ruhe-EKG, Körperfettmessung und Muskeln, Urinprobe, Blutprobe, Belastungs-EKG habe ich gemacht. Ich habe Belastungs-EKG mit Laktatwertmessung gemacht für mein Rennradfahren. Dann Ultraschall der Niere, der Halsschlagadern, des Herzes, volles Programm.
Krass. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe letztens tatsächlich den Ab-40-Check machen lassen bei meinem Urologen mit. Der mich, ja egal, anderes Thema. Und das war auch witzig, weil ich habe davor musste ich noch fürs Tauchen auch so einen Test machen. Habe ich auch ein Belastungs-EKG gemacht. Oder also ein Quatsch. Und immer wieder erstaunlich, dass bei meinem sehr gesunden Lebenswandel das immer alles, ja, ist alles gut, ist alles super, kannst tauchen gehen, ist alles top. Körperfettmessung sollte ich vielleicht nicht machen. Da würde dann die Antwort sein, ja.
Ist vorhanden.
Ist vorhanden. Körperfett ist da. Ausreichend. Vielleicht ein bisschen weniger, ganz gut. Ja, aber wenn Silke das jetzt nachher hört, oder nächste Woche, wenn wir es rausbringen, wird wahrscheinlich auch dann kommen. Mach das mal auch. Wird Zeit.
Liebe Silke, an dieser Stelle, wenn ich in 2 Jahren wieder gehe, nehme ich gerne auch Tim mit.
Aber Baden-Baden ist mir zu weit weg. Da muss ich ja 3 Tage Urlaub vereinplanen.
Das können wir irgendwie mit irgendwas verbinden.
Ja, stimmt. Aber ich soll es auch recht machen, weil meine schöne App von meiner Krankenversicherung schlägt mir es auch jedes Mal vor, dass hier, Extended Checkup.
Und das Coole war, ich habe mich mit dem Arzt wieder oder mit dem Prof über, weil der hat den Ring und ich habe ja Whoop und dann wieder über Whoop und Aurora-Ring unterhalten.
Da sind wir letzte Woche nicht zu gekommen, weil ich habe mir auch einen gekauft.
Und was kommt raus? Also was machst du mir denn? Was sagt dein Körper?
Ich habe mich tatsächlich, also ich wollte die ganze Zeit schon so ein Ura oder so ein Ringkonding haben, habe mich aber wegen den teuren Kosten gesträubt und habe mir deswegen jetzt ganz nachhaltig, wie man das macht, einen günstigen bei AliExpress bestellt für 15 Euro.
Oh nein! Alter, was ist los mit dir? Du kaufst MacBooks für sonst was und dann kaufst du dir so was?
Ja, aber ich wollte nur wissen, ob das funktioniert. Und dann kann ich das irgendwie jetzt irgendwann freuen. Weitergeben, mir einen richtigen kaufen. Aber ich muss sagen, es funktioniert erstaunlich gut. Also
ja, natürlich.
Ich wollte irgendwas zum Schlafchecken haben, weil ich da einfach nicht die Uhr umhaben möchte. Das Schlaftracking ist mega. Also der Rest ist tatsächlich auch viel besser, als ich dachte. Also was das Ding für 15 Euro macht, finde ich irritierend. Frage mich, warum der Rest so teuer sein muss.
Ja, ich glaube, das Teuerste ist ja nicht die Hardware, sondern die Software eigentlich, die teuer
verkauft. Ja klar, aber die Software ist auch nicht schlecht. Ne? Ich meine, der sagt mir meine Schritte, der sagt mir meine Kalorien, der sagt mir das andere an und der misst die Herzfrequenz alle 5 Minuten. Es ist nicht so wie die Apple Watch, es ist nicht so wie das Whoop-Ding, aber ich finde, Preis-Leistung für 15 Euro ist auf jeden Fall gegeben. Muss mal gucken, wann mir der Finger abfällt oder wann ich Ausschlag kriege davon und mich dann entscheide, mir doch ein Ura oder ein Ringcon oder was das dritte ist, was ich vergessen habe zu kaufen.
Wir haben ja vorher 5 oder 10 Minuten darüber philosophiert, welches Thema wir machen. Und dann habe ich einfach gegrinst und habe auf den Aufnahmebutton gedrückt.
Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht vorbereitet. Jonas ist wieder vorbereitet, wie immer.
Nee, ich bin nicht vorbereitet, aber ich sage dir, über was wir sprechen. Ich habe von jemandem bei Falke, dem lieben Siemen, danke an dieser Stelle, Tipps sozusagen für Bücher bekommen. Ah. Weil ich wollte wieder ein bisschen was lesen und habe dann Harvard Business Manager, gibt es wohl so diese Top 10 Bücher, die man lesen sollte, ist so ein Bundle, kann ich auch gerne hier rein verlinken oder wenn jemand das wissen will, soll er sich bei mir melden. Und ich habe in diesem Zug dann einfach auf Amazon gesehen, mit was wurde sonst noch mitgekauft und da gab es The First 90 Days, fand ich spannend und dachte, okay, hole ich mir auch. Das erste Buch davon war wohl Bestseller und ich bin jetzt während dem Management-Checkup sozusagen dazu gekommen, das auch ein bisschen zu lesen in den Wartezeiten.
Jede Sekunde ausgenutzt, Jonas, so macht
natürlich,
man das. Das ist der Entrepreneurial Spirit.
Richtig.
Um 5 und aufstehen, 3 Stunden Yoga und dann erstmal irgendwie Müsli essen oder wie war das? Keine Ahnung.
Du wirst lachen, aber gestern war ich gut trainieren, heute mache ich Pause, ich bestelle jetzt gleich noch was zum Essen und mein Wecker ist schon auf 5 Uhr eingestellt, damit ich sozusagen Sport machen kann, um danach ins
Arbeit zu gehen. Egal. So. Ich gehe morgen zum HNO um 10 und gehe danach schwimmen. Und
ja,
dann
das ist fair und dann fängst du an zu arbeiten. Ja. Aber so, pass auf. In diesem Buch ging es nochmal ganz stark um das Thema, wie schaffst du eigentlich deine eigene Strategie, und da haben wir ja sozusagen letztes Mal angefangen, im Unternehmen zu etablieren. Und die ersten 2 Bücher gehen sehr stark über das Thema, du musst erstmal, das haben wir beide uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, viele Fragen stellen zu, wie ist es überhaupt im Unternehmen? Weil, und das ist das, was ich ja auch immer wieder sage und was wir, glaube ich, auch beide schon mal besprochen haben und letztes Mal diskutiert haben. Mit dem Data Institut, als ich da Teil sein durfte, haben wir ja auch dieses Data Audit mit aufgesetzt. Und dieses Data Audit geht ja vor allem in Architektur, Kultur und Organisation. Ja. Du musst wissen, wie die Kultur und die Organisation im Unternehmen ist, weil sonst bringt die Strategie nichts. Du kannst nicht einfach hingehen und versuchen, irgendwas zu etablieren. Das funktioniert auf der Ebene, wenn du Strategieberater bist und irgendwas auf einer sehr, sehr hohen Flughöhe etablierst. Aber wenn du was etablieren willst, was du operationalisieren möchtest, musst du mit der Organisation gesprochen haben.
Ja, und du musst auch verstehen, was für Technik da ist, was für Leute da sind, was für Skills da sind. Ja. Das Witzige, das hatten wir heute auch gerade. Ich hatte heute einen längeren Termin beim Kunden und da war auch nachher so das Ding. Okay, wir machen das strategisch, aber wer baut das denn? Ja, das baue ich gleich mit. Wie? Du machst hier die Strategie und du baust das direkt? Ja, weil ich jetzt seit x Monaten bei euch bin, verstanden habe, was im Argen ist, wo die Sachen fehlen, genauer sehen kann, wo die Skills fehlen und wir können jetzt jemanden einstellen. Oder ich mache das einfach schnell mit, weil ich verstehe die Strategie sowieso, kann es dokumentieren dann. Das ist wichtig, aber es passt auch wieder zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Wir müssen jetzt in die Cloud. Ja, kann eine Strategie sein, aber ich glaube 90% der Fällen ist, das ist genau so ein Ding, was von einem externen Berater kommt, der sagt, oh, ihr seid noch on-premise, das geht nicht, ihr braucht ganz viel Realtime. Welche Firma braucht wirklich Realtime? Ja. Für was?
Und da spannend, das Buch hat mich auch nochmal inspiriert, wie ich mein nächstes Buch gerne schreiben möchte. Dann kommen immer wieder viele Praxisbeispiele und dann kommt von einem so das Praxisbeispiel, dass er sagt, hey, er war halt in einem Unternehmen sehr erfolgreich. Da haben die neueste Technologie eingesetzt und waren immer top of notch, hatten immer die krassesten Leute mit bei sich. Dann ist er in die neue Organisation gekommen, hat sich's angeguckt, den Kopf geschüttelt und hat sozusagen vom CEO die Aufgabe bekommen mit, revolutioniere unsere Produktion beziehungsweise die Strategie davon. Ja. Und er hat's verstanden mit, ich stülpe das über, was ich schon kenne, hole die neueste Technologie und dann wird es schon funktionieren. Und da gab es sozusagen der Culture Clash, wo nochmal genau darüber gesprochen wurde, dass das nicht so funktionieren kann. Das heißt, du musst zwangsweise zuhören. Natürlich kannst du Sachen aus einer alten Organisation mit übernehmen, aber vielmehr geht es um diesen, wie nehme ich die Organisation mit und wie schaffe ich sozusagen langfristig was zu etablieren.
Aber das kriegst du auch nur, wenn du schon mal gegen die Wand gelaufen bist und das einmal falsch gemacht hast, weil sonst funktioniert das nicht. Ist auch witzig, weil ich habe heute noch mit einer alten Kollegin geredet, mit der ich bei Good Game Studios war und da meinten wir auch wieder, das ist so krass, was damals alles da war. Es war vor 10 Jahren, das Produkt war schwierig, deswegen war es technisch einfach was ganz anderes. Es lag aber daran, dass die Kultur so data-fokussiert war und datenhungrig, das habe ich nie wieder hingekriegt. Und ich habe echt so am Anfang bei Xing und bei Hitfox und vor allem bei Freenow, bei MyTaxi, war ich zwischendurch total deprimiert, weil ich mir so dachte, boah, ich habe hier 3 von den Leuten, mit denen ich damals so krass gearbeitet habe und wir kriegen es nicht hin, das auf so ein Level zu hieven. Ja, weil wir 4 Leute waren und der Rest, die anderen 500, die da waren, waren einfach nicht so datenfokussiert. Das ist das Ding. Und ich würde auch immer noch sagen, da habe ich, glaube ich, auch ganz schnell gemerkt, ja, ich könnte jetzt da hingehen und sagen, wir machen das jetzt alles genauso. Wir bauen jetzt ein krasses Data Warehouse auf, wir bauen das, das, das. Das hat aber keinen Sinn gemacht. Und ich würde auch sagen, ich habe auf jeden Fall am Anfang von MyTaxi auch 2, 3 Fehler gemacht, wo ich so dachte, ja, ich brauche das hier jetzt. Das ist alles Quatsch, was wir machen, das ist alles Scheiße. Und wenn das nicht da ist, dann funktioniert es nicht. Aber da musst du, glaube ich, wirklich vielleicht auch die Altersweisheit haben, zu verstehen, dass lieber erstmal zuhören und du machst dich auch selber kaputt damit. Das ist ja das nächste Ding. Wenn du jetzt irgendwie denkst, boah, ich brauche diese geilen Technologien alle und wenn wir die nicht haben, dann funktioniert es nicht. Aber vielleicht ist das gar nicht der richtige Use Case, den du da hast und die Leute verstehen es gar nicht und die Kultur ist nicht dafür ausgelegt. Bestes Beispiel, Good Game Studios, total kohortenfokussiert und kohortengeil. Ich habe bei MyTaxi FreeNow 3, 4 Jahre gebraucht, das reinzukriegen in die Leute.
Ja, ist ein spannender Punkt. Wann brauchst du Kohorten? Ne? Das ist dieses, was mir nochmal heute sehr, sehr klar wurde, ist, dass du ab einem gewissen Level im Management auch Geduld brauchst und fest, also der stetige Tropfen hüllt den Stein. Also du musst wissen, wo du die Tropfen absetzen musst, wenn die Analogie funktioniert und wie oft, weil du kannst es nicht.
Man kann jetzt auch von Revier markieren hier ein bisschen sprechen,
Das wollte ich nicht meinen. Weil sonst bekommst du es nicht etabliert. Also du kannst die allertollste Strategie machen. Du kannst versuchen sozusagen, oder viel spannender ist die Frage, ist es eine gute Strategie oder ist es überhaupt eine Strategie, wenn nicht beachtet wird, was intern gerade existiert?
Nein. Also, ja, es ist eine Strategie, aber es ist keine gute. Ich sehe das jetzt immer wieder bei Kunden. Mein Problem ist manchmal auch so ein bisschen, ich könnte sofort lospreschen mit ganz vielen tollen Ideen, die ich mir dann aufschreibe. Aber denk mal, du verstehst den Laden gar nicht. Du verstehst doch gar nicht, was die Leute da machen, wie die Strukturen sind. Also wirklich, für mich ist das Wichtigste dieses Skillset-Ding gewesen. Und was ich auch gerade als Externer merke manchmal, ich finde es schwierig zu verstehen, wer eigentlich was entscheidet. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht oder ob das ist auch so ein bisschen problematisch, dass du tolle Ideen kannst, tolle strategische Sachen machen kannst, aber du musst erst mal verstehen, warum macht ihr eigentlich Sachen so gerade? Was ich total dumm finde. Hat das irgendeinen Sinn? Ist da irgendwas hinter, was ich auch noch nicht verstehe? Also wahrscheinlich, wenn wir ein Buch schreiben würden über unsere ersten 90 oder 100 Tage, wäre es so, wir müssen mit allen Leuten reden, erstmal alles irgendwie durchblicken. Und wahrscheinlich vor 5, 6 Jahren hätte ich gesagt, ey, nach 2 Wochen reiße ich hier alles auf, mache alles anders. Aber nein.
Sehr guter Punkt, genau das steht auch im Buch, dass er sagt, er hat 2001 das erste Mal das Buch veröffentlicht, war Bestseller, gehört irgendwie zu den 100 Top US verlegten Büchern im Businessbereich, aber er hat jetzt nochmal diese Auflage gemacht, weil eben die Situation ist, dass sie in den letzten Jahrzehnten die Art und Weise sich geändert hat. Und spannend, weil ich ja nochmal so philosophiert habe mit, habe ich vielleicht zu oft meinen Job gewechselt, die sagen, dass alle 1,3 Jahre, 1,6 Jahre das C-Level oftmals ihre Position wechselt und dann in die neue Organisation geht. Wo du denkst, okay, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass so viele, also weil die oftmals versuchen, kann man positiv und negativ sehen, aber oftmals versuchen sozusagen einen neuen Impuls von außen zu geben, das Teil anzustoßen und dann meistens schon mal wieder an der neuen
Stelle. Aber guck mal, das ist auch das, was wir auch schon so oft gesagt haben, was ich mich auch mal frage. Muss es eigentlich Chief Data Officer länger als 1, 2 Jahre geben? Wahrscheinlich nicht, weil du dann irgendwie deinen Impuls gegeben hast, du die Sachen gemacht hast und dann brauchst du vielleicht wieder was anderes. Dann brauchst du vielleicht jemanden, der dann mehr konsolidieren kann oder jemanden, der irgendwie auf einen anderen Fokus hat oder sowas.
Ja, fairer Punkt. Es ist ein Transformationsbusiness.
Ja, genau. Also hoffentlich. Und wenn es kein Transformationsbusiness ist, dann möchte ich, glaube ich, auch nicht mitspielen. Dann bin ich auch ganz schnell wieder weg.
Dann funktioniert es nicht. Ja, also ich werde berichten, wenn ich das Buch dann komplett fertig habe und die weiteren Themen habe. Und ich glaube, das ist mit eins der wichtigen Punkte zu sagen, ist es top-down, ist es eine Demokratie, wie werden Meetings abgehalten, wie wird miteinander gesprochen, wie werden Entscheidungen, wie committed ist man zu irgendwas? Und dann kannst du nicht reingehen und sagen, damals hat es genau so funktioniert. In dem Buch wird auch das Zitat wieder genutzt, was wir jetzt letztes Mal auch, glaube ich, gesagt haben, wenn du einen Hammer hast, denkst du, alles sind überall Nägel. Also die Art und Weise, wie du es letztes Mal gemacht hast, wird nicht hier funktionieren. Du musst dir überlegen, in welche Richtung das funktioniert.
Aber es gibt tatsächlich eine Sache, die ich immer mache oder die ich gerne mache, wenn ich irgendwo neu reinkomme, um das zu verstehen. Das ist eine stumpfe Survey machen mit allen Leuten, die irgendwie Stakeholder sind und mit dem Team selber auch. Was sind eure normalen Fragen? Was sind eure Probleme? Was stört euch gerade in der aktuellen Situation? Wo denkt ihr, sind irgendwo... Also so ein bisschen in die Stakeholder-Richtung, was braucht ihr eigentlich von Data? Und in die Data-Richtung, was stört euch eigentlich gerade? Wo seht ihr Probleme? Und ich glaube, das funktioniert immer. Das würde ich jetzt ganz dreist sagen, das kann ich in jeder Firma machen. Wenn eine Firma da keinen Bock drauf hat, dann wollen die, glaube ich, auch nicht, dass man versteht, wie die Strategie richtig laufen könnte. Und das, was du gerade meintest, ich glaube, es ist auch egal, ob es top-down oder bottom-up ist, du musst trotzdem mit verschiedenen Leuten irgendwie reden und wirklich verstehen, was da ist.
Ja.
Und was ich, glaube ich, ganz schwierig inzwischen finde, ist das wirklich zu bewerten, das ist jetzt als externer Noktor oder so, was eigentlich das, also wirklich, ich habe ja schon dreimal Skillset gesagt, aber was eigentlich das Skillset ist und ob überhaupt irgendjemand anders, der schon in der Firma ist, darauf vorbereitet ist, was du machen willst.
Ja, und wie die Organisation dazu abgeholt ist, ne?
Ja. Das ist witzig, mir fällt gerade zum ersten Mal deine neue Brille auf, auch wenn du schon dreimal davon geredet hast.
Zum Leid des Teams habe ich mein Mikrofon und mein mobiles Mikrofon und mein Elgato Facecam ist leider beides mit USB und wir haben nur USB-C Anschlüsse.
Ja, das heißt, was schenken wir Jonas als nächstes? Einen schönen Adapter?
Nee, den hab ich daheim.
Ja, aber es gibt so einen schönen fürs MacBook, den kannst du einfach an die Seite ranklicken, der ist perfekt. Das funktioniert sehr gut, der ist von der berühmten Marke, mit der man auch Boote irgendwo festmachen kann. Und den mag ich sehr gerne. Das ist mein Favorit. Kann man an die Seite knallen, hast alles dran, ist super. Habe ich tatsächlich, inzwischen darf ich ja, ich habe wieder mehr im Büro sitzen, aber als ich viel am Schreibtisch saß, am Küchentisch saß, habe ich einfach immer da alle Sachen rangemacht. Mikrofon, Licht, irgendwie noch zwei andere Sachen und das dann einfach in den Rechner geklackt. Ist perfekt. Sowas brauchst du. Ich schicke dir nachher den Link.
Ja, das wäre cool.
Ja, genau. Kultur. Naja, das ist... Ich sehe es jetzt auch mal, also wirklich, ich habe jetzt schon einmal dieses Skillset-Ding gesagt. Wie gehst du in sowas rein und bewertest, was die Leute eigentlich können? Wie machst du das?
Das ist ein spannender Punkt. Ich gucke mir eigentlich, kommt auch im Buch vor, an, was haben die Leute mit welcher Technologie eigentlich schon umgesetzt? Weil, wenn sie nicht die neueste Technologie haben und schon wirklich Fancy Cases umgesetzt haben oder vermeintlich Fancy Cases im Vergleich sozusagen, was man mit neuester Technologie machen kann, ist das ja ein Indiz für kreativ sein und für hohes Fachwissen. Ja. Ich darf ja gerade noch einen Kunde im Handel betreuen und im Onlinehandel und da darf ich sozusagen ein bisschen das BI-Team mitleiten und da habe ich es eher dadurch festgestellt, dass ich mit den Personen gesprochen habe, danach sozusagen gesehen habe, was sie gemacht haben und dann aber nochmal auf eine andere Art und Weise angefangen habe, weil methodisches Wissen ja auch wichtig ist und eine Art und Weise, wie man sich strukturiert, ja. Dann Aufgaben über Jira verteilt habe, um rauszufinden, melden sie den Erfolg, melden sie, wenn sie Probleme haben und so weiter. Und das hat mir dann sehr gut geholfen, darüber ein gutes Bild zu bekommen. Und oftmals dann auch nochmal mit den Stakeholdern zu sprechen, die wiederum mit dem Team arbeiten und mir da Feedback einzuholen.
Ja, genau. Das würde ich auch genauso machen. Du hast nochmal den Vorteil, dass es ein BI-Team gibt. Ich habe Kunden, wo es einfach niemanden gibt. Und da ist mir jetzt auch wieder ein geiler Fail aufgefallen. Ich habe gerade gesagt, ich würde sowas nie wieder machen und wo reingehen und sagen, wir müssen das jetzt machen, weil das relevant ist. Habe ich tatsächlich letztens doch gemacht und wo gesagt, wir müssen die und die Attribution fahren. Ich war aber der Einzige, der irgendwas mit Attribution konnte. Habe das gebaut und dann waren alle nicht höchst erfreut, weil es einfach gedauert hat. Und dann so denkst, ja komm, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie gezaubert wird. Ja. Da muss man, glaube ich, also ich glaube, als nächstes auch so ein bisschen Expectation Management dabei, ne? Und ich möchte nicht sagen, sich selber den Arsch frei halten, aber das hilft auch ungemein, wenn du wirklich selber verstehst, oh, die können das, ich kann dir das nach vorne bringen, weil du kannst jetzt ja irgendwo reingehen und sagen, ey, ich mache jetzt hier bei euch die tollste Transformation, wir machen das, das und das und du merkst dann, da sind zwar 2 bis x Leute im Team oder 0 bis x, aber von denen kann das keiner und jetzt muss ich das selber machen oder ich muss allen genau das erklären und es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Themen in Data, die, wenn man die zum ersten Mal macht, echt ein Brett sind. Und uns dann wahrscheinlich so, ja, easy vorkommen, aber das ist gar nicht so.
Ja, mir ist das nochmal zwischen uns beiden sehr bewusst geworden, auch da, gerade als du es vorhin nochmal gesagt hast und auch, ich versuche ja mal viel zu reflektieren und habe während dem Buchlesen auch nochmal versucht, viel zu reflektieren. Du bist derjenige, der schon näher an die Person rangeht und, glaube ich, ihnen zeigt, wie berechnet man und im Code den Customer Lifetime Value.
Ja.
Ich bin eher der, das Team führt, sie motiviert, ihnen Medium-Artikel schickt und sagt, guck mal hier, so würde ich es machen. Aber ich selber kann ja nicht coden. Weißt du, ich bin sozusagen, ich sehne mich auch ehrlich gesagt, irgendwann, habe ich schon mal gesagt, danach wieder ein großes Team zu führen. Und du fandest es jetzt am Ende nicht so toll, hatte ich das Gefühl und hast ja auch, glaube ich, gesagt gehabt. Ja. Ich bin eher wirklich die Führungsperson, die sehr gerne auch mit Personen arbeitet, weil sie dann mit Personen arbeitet.
Auch, aber du hast einen ganz klaren Vorteil mir gegenüber, was mir gerade auch aufgefallen ist. Ich könnte das nicht. Ich könnte nicht zu mir hingehen und sagen, hier, so könnte man es hier wie machen, mach das mal. da wäre ich schon wieder viel zu sehr so, boah, ich weiß ganz genau, wie ich das haben will. Und ich habe schon 10-mal gesehen, wie man es falsch gemacht hat. Ich würde da, glaube ich...
Ja, es dauert bei mir länger. Das ist, glaube ich, da, worum es dir geht. Das ist mehr ausprobieren. Aber ich habe das Gefühl, dass du dann die Leute weiterentwickeln kannst.
Das stimmt. Und du hast, glaube ich, den Vorteil, dass du einfach loslassen kannst. Und das merke ich immer mehr. Das war was, was mir immer schon mit dem Team schwer gefallen ist, irgendwas loslassen. Und ich habe gestern, ich mache so ein Mentoring nebenbei, und ich habe gestern mit jemandem geredet, der meinte so, er möchte gerne weiterkommen, aber er möchte nicht managen. Und er wollte gerne wissen, wie ich dazu gekommen bin, dass ich zuerst IC war, dann Manager, dann irgendwie sonst was da. Und jetzt eigentlich mache ich jetzt eine Principal, eine Strategist-Aufgabe. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und mir ist dabei aufgefallen, ich habe das immer schon gemacht. Ich habe auch bei FreeNow immer Aufgaben an mich gerissen, die eigentlich so Principal- und Strategist-Aufgaben sind, für die ich eigentlich gar keine Zeit gehabt habe und was eigentlich für das Team total doof war. Also ich habe versucht, immer viel zu verteilen, aber es war immer schon so. Ich mache einfach solche Sachen, solche Konzepte, das ist das, was mir wirklich am meisten Spaß macht. Und dann ziehst du wahrscheinlich noch mehr Energie daraus, die Leute da weiterzuentwickeln.
Ja.
Tue ich auch, aber ich muss selber das Rätselloch selber lösen dürfen. Und dann auch Leuten sagen können, ey, das war das Problem, so lösen wir das jetzt und das ist die Strategie da drauf. Hm. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr interessanter Punkt an der Strategie. Wie detailliert macht man die? Hm. Und wie tief gehst du da rein?
Du musst ja bei der Strategie, genau das ist der Punkt, ja schauen, dass die Organisation ready dafür ist, sie mit umzusetzen. Und du darfst, glaube ich, bis zum gewissen Grad die Umsetzung mit vorantreiben, aber... Jetzt in deinem Sprech, du darfst halt nicht sagen, so habe ich den Customer Lifetime Value gemacht oder so habe ich sozusagen die Migration in die Cloud schon vollzogen 5-mal und ja. Mach die jetzt bitte so, sondern du musst den Leuten auch dann zutrauen und sie hinentwickeln, manchmal dann diese Entscheidung mitzutreffen. Es sind halt Vor- und Nachteile, die du gerade vorher gesagt hast, ja.
Aber es ist fast schon ein bisschen Therapiestunde hier. Vielleicht sollte ich mir langsam darüber klar werden. Ich denke, ich sage ja immer so, ich möchte mir gerade keine Leute einstellen, weil ich möchte diese Verantwortung nicht haben. Nee, ich will den geilen Scheiß selber machen können und ich will nicht entscheiden müssen, was ich jetzt abgeben muss und was nicht. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, wahrscheinlich bin ich einfach ein schlechter Mensch. Nein, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich möchte einfach die Sachen selber machen.
Ja, aber ist doch fair. Ja, aber, ja,
das, aber, ich aber glaube, das ist lustig. Das ist witzig, wenn man sich darüber klar wird, weil ich habe das auch gestern wieder gesagt, ich würde, glaube ich, nie wieder so eine Position machen, wo ich zwischen Management und dem Team gesandwiched bin. Wenn, dann muss das wirklich da drüber sein.
Aber dann bist du weit weg von operativ.
Ja, genau. Aber dann bin ich wirklich, dann wäre es wirklich Hardcore-Strategie mit den Leuten zusammen. Und ich muss es auch nicht selber implementieren, aber ich muss die Probleme lösen können. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du dieses Middle-Management, was ja eigentlich VP und Director auch nicht mal sein soll, das soll ja schon Upper-Management sein, aber wenn du so zwischen diesen beiden Ebenen bist, dann machst du zu viel Sachen, die nicht wirklich problemlösend sind.
Ja, sagen sie auch im Buch.
Ja, guck mal. Ich habe das nicht gelesen.
Paradoxum sozusagen. Man hat das Gefühl, umso höher man ist, umso mehr kann man entscheiden. Stimmt nicht. Weil so umso mehr musst du ja auch loslassen und genau, delegieren.
Genau, ich hasse das.
Ja, und dafür dann, das würde eigentlich widersprechen, dass du sozusagen in einer diese C-Level-Position dann im Top-Management hättest, weil du dann nicht mehr mitspielen kannst. Diese Diskussion hatte ich mit jemandem bei Douglas, die total spannend war und die Person war so selbstreflektiert, dass sie gesagt hat, hey, pass auf, ich werde jetzt gerne Teamlead, aber Richtung Head of and Co., wenn man nur noch in Meetings sitzt, nicht mehr operativ machen kann, das will ich nicht. Ich möchte immer Teil meiner Aufgabe operativ sein, sage ich fair. Dafür sorgen wir auch, darauf achte ich, dass du das hast. Das heißt aber auch, dass du eine gewisse Teamgröße einfach nicht überschreiten darfst, weil du sozusagen sonst zu sehr auch in diesem People-Business drin bist.
Sag mal eine Zahl, das würde mich interessieren. Was glaubst du, wie viele Leute kann man leiten und gleichzeitig noch hands-on, operativ, strategisch richtig arbeiten?
Operativ meinst du, strategisch arbeitest du ja, kannst ja, kommt drauf an, wie sehr die Arbeit sozusagen ist, aber ich würde so 4 oder 5 Leute sagen.
Meinst du echt? Das finde ich tatsächlich schon zu viel. Also.
Nee, das glaube ich. Also ich glaube, du kannst selber, wenn du rein strategisch arbeitest, und im Management würde ich sagen, du solltest nicht mehr wie 7 Leute führen, wenn du sie sozusagen entführst. Und als Team kommt natürlich immer auf einen Juniorenmix an Co. an, aber 3, 4, 5 ist auf jeden Fall zu dropper. 5
schon. Aber da, ich würde schon sagen, 5 ist schon wieder zu viel, wenn du wirklich noch hands-on nebenbei arbeiten willst. Weil bei 5 Leuten hast du, wenn du es gut machst, hast du 5 mal eine halbe Stunde One-on-One pro Woche. Du hast
zum Beispiel da, ich sehe, würde ich zum Beispiel sagen, nein, People-Person. Als ich 7 Leute geführt habe, gab es die Situation mit einer Person 1,5, 1 Stunde pro Woche und mit anderen Leuten alle 3 Wochen mal 1/2 Stunde.
Echt?
Ja, das ist jeder. Ich bin als Führungskraft sozusagen so frei und sage, jeder darf entscheiden, wie er gerne mit mir kommunizieren möchte.
Ja, gut.
Und ich hole mir meine Infos, wenn ich sie nicht bekomme. Also das muss allen klar sein, ja.
Ja, das macht auch Sinn. Ja.
Weil dann, wie du sagst, du hast recht, dann hast du 2,5 Stunden alleine durch One-to-One weg.
Genau.
Mit Vor- und Nachbereitung bist du dann irgendwie schon bei 4-5 Stunden.
Aber es ist lustig, dass du das von Douglas sagst, weil der Sinn dieses Gesprächs, den ich hatte für das Mentoring, war so ein bisschen, warum gibt es eigentlich keine Principal-Stellen in Deutschland? Oder warum gibt es so wenig Principal-Stellen oder so wenig Stellen neben dem normalen Führungstrack?
Haben wir bei Douglas dann gerade frisch etabliert. Und,
ja, hab ich bei Freena auch gemacht, aber ich glaube, wir sind damit echt so ein bisschen die Seltenheit. Klar, Zalando hat sowas auch und sowas wie About You auch, aber es gibt es echt noch zu wenig, finde ich.
Ja, ich glaube, wird immer unterschätzt, weil damit verbaust du natürlich die Karrieremöglichkeiten für Personen. Sehe ich gerade auch wieder in anderen Unternehmen, das ist eigentlich nur Up or Out Situation. Ja. Und das ist aber eigentlich nicht zwangsweise notwendig, wenn du den Personen zeigst, dass man sich noch in die fachliche Tiefe oder in die Breite entwickeln kann. Dann werden die auch bleiben. Aber es gibt die Leute, die wollen immer den gleichen Job für die nächsten 10 Jahre machen und es gibt auf der anderen Seite Leute, die wollen immer was Neues machen. Ich bin derjenige, mir musst du nach einem halben Jahr oder sowas immer was Neues geben.
Ja, es geht bei mir auch so. Aber wie hast du Principle gebaut bei Douglas? Weil ich habe damals ganz klar gesagt, wenn wir sowas haben, dann muss auch ganz klar sein, dass diese Leute nicht irgendwie an Lead oder an Head reporten, das mindestens Director-Level. Damit ganz klar ist, die sind auf einer Ebene mit den anderen Leuten und haben einfach eine andere Aufgabe. Das war so ganz organisch und ich dachte mir, das muss so sein. Aber mir ist im Nachhinein aufgefallen, alles andere ist auch weird, weil ich habe auch schon Fälle gesehen, wo irgendwie ein Principal an Lead reportet. Und das ist eigentlich was für mich so gar nicht geht, weil das, ich weiß nicht warum, aber es muss klarer gemacht werden, dass du genauso wichtig sein kannst.
Oh, ich glaube im Data Science Bereich, muss ich jetzt gerade überlegen, ohne einen Namen zu nennen. Ich glaube, sie hat auf jeden Fall nicht an mich reportet und war Principal. Die andere Person war Principal und hat an mich reported, und ich war Director. Ja. Es ist eine Stabstelle, die du dir baust und
genau das.
Du scalst, du skalierst deine Organisation und je nachdem, wie groß natürlich auch das Center of Excellence oder Data Hub ist, macht es natürlich Sinn, dann auch so Fachkräfte-Stabstellen zu etablieren, ja.
Ja, weil sonst, ich glaube, es ist auch ein Problem von der Firmengröße. Du kannst das in einer bestimmten Firmengröße machen, weil es einfach eine Budgetfrage ist. Oder manchmal würde ich auch sagen, vielleicht stellst du einfach 2 Seniors weniger ein oder ein Senior und ein Regular weniger, hast so eine Person dafür. Weil sonst, das wunderschöne Prinzip, sonst Peter-Prinzipst du die Leute einfach auf höhere Positionen, ne? Das kennst du, oder?
Nee, sag nochmal.
Peter-Prinzip ist super. Das ist, finde ich, was eigentlich jeder, der in Tech und Data arbeitet, kennen muss. Das Peter-Prinzip bedeutet, du wirst so lange befördert, und performst auf deiner neuen Stelle super, wirst befördert, performst auf der neuen Stelle super, wirst befördert, performst scheiße. Das ist immer der Ding. Also irgendwann bist du an der Stelle, wo du so oft befördert wurdest, dass du mit den neuen Aufgaben das, was du wirklich kannst, verlierst und einfach nicht mehr richtig performst. Und,
aber das gilt nicht für Tech und Data, das gilt doch für alle, oder?
Ja, es gilt für alle, aber ich finde bei uns das besonders doll so, weil du hast in Data wenig reine People-Manager und Tech genauso. Du hast Leute, die machen Tech, die machen Data gerne, finden das Thema gerne, haben da Bock drauf und werden irgendwann befördert. Also jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber ich glaube Marketing und Ops und sowas und Produkt kannst du ganz oft Leute aus anderen Sachen reinholen, die einfach nur die People managen. Und das gibt, finde ich, bei uns weniger. Also es wird jetzt auch ein bisschen mehr in großen Firmen, aber das, was mir bis jetzt aufgefallen ist, ist immer so ein bisschen, du beförderst Leute aus ihrer aktiven Hands-on IC Individual Contributor Position raus und dann werden die irgendwann zum Peter. Ich weiß gar nicht, warum das Peter-Prinzip heißt. Mal gucken. Peter-Prinzipal.
Mir fällt gerade eine private Frage ein. Wenn du dich entscheiden würdest oder müsstest, was sozusagen dein Traumjob wäre, und jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass wir beide da noch sehr unterschiedlich sind, würdest du bei deiner Position bleiben, also eher Principal operativ und nicht zwangsweise People? Schwarz-Weiß, du darfst nicht unter Bedingung. Oder eher meine klassische Richtung, wenn man es vermutlich schwarz-weiß machen will, eher People Manager.
Wenn ich jetzt ehrlich sein soll, würde ich sagen, das Geld spielt auch eine nicht unwesentliche Rolle.
Oh, ja, okay.
Ganz ehrlich, also ich glaube für mich, so wie es jetzt gerade ist, ich verdiene das Geld, was ich als VP verdiene und mache die Arbeit, die quasi ein Senior Principal oder ein strategischer Berater genau unter Management macht. Das ist genau das Ding. Also, nee, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich nicht wieder zurückgehen und wieder Leute führen. Ich könnte mir vorstellen, eine Firma aufzumachen, wo ich der Chef bin und ich entscheide. Ich glaube, das wäre schrecklich für viele Leute oder eben auch nicht. Aber wo ich wirklich das Produkt baue und das Produkt mitgestalte und das unter meiner Fuchtel ist so ein bisschen. Das würde gehen, aber ich glaube, dir fällt das auch erst so, wenn du raus bist, richtig auf, dass man sich am meisten gestresst hat, wirklich dieses Fremdgesteuertsein. Dass irgendjemand zu dir kommt und mit irgendeiner tollen neuen Idee oder mit irgendeinem Budget-Cycle oder einem Performance-Review oder irgendeinem Scheiß und dich dann einfach aus der richtigen Arbeit rausholt. Und mir wird, glaube ich, mit jedem Monat oder jeder Woche, die ich jetzt in dieser komischen Beraterposition bin, klarer, dass das alles Sachen sind, die mich früher wahnsinnig gestresst haben. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber seit ich aus dieser Führungsposition raus bin, habe ich wenig Punkte, wo ich irgendwie von einem Tag denke, boah, jetzt habe ich das, heute habe ich keinen Bock drauf. Dann denke ich vielleicht so, boah, ich habe ein Meeting, das könnte nervig werden, aber da kommt zumindest irgendwas Sinnvolles bei raus und ich löse irgendwas. Und nicht nur, ich schreibe ein Budget oder irgend so ein Zeug. Das ist, nein, schwarz und weiß Antwort, würde ich nicht wieder machen.
Okay.
Und auch ganz ehrliche Antwort, außer es sind irgendwann keine Aufträge mehr da. Und das wäre der Job, bei dem ich das Geld verdiene, was ich gerne hätte. Dann würde ich es wieder machen. Ich hoffe, das hört niemand, der mich jemals einstellen wird, weil dann habe ich Probleme. Ich komme gerne zu euch. Das ist meine Notlösung, aber ist in Ordnung. Nein.
Ihr seid meine Notlösung.
Die Notlösung wäre, zurück in die Wissenschaft zu gehen oder Lehrer zu werden. Das ist die absolute Notlösung. Oder Politiker.
Das habe ich mir auch überlegt gehabt, aber ich glaube, Professoren werden nicht so gut bezahlt, wie jetzt diese
Nein, werden sie überhaupt nicht. Kein Stück. Ich habe letztens wieder irgendwann eine Anfrage gekriegt und ich habe dir diese Geschichte von dem Chief Data Officer in der Politik beim Bundeskanzleramt erzählt.
Ja, ja.
Das war ein Witz und ein Professor verdient nicht mehr. Das ist eher weniger. Und klar, du kannst irgendwie nebenbei Beratung machen. Also ich glaube, Professur würde funktionieren für uns beide, wenn das so auf 50% unserer Zeit einnehmen würde, natürlich voll bezahlt. Und wir nebenbei weiter auf irgendwelchen Konferenzen Keynotes halten könnten und Bücher schreiben und zwischendurch etwas beraten. Dann macht das Sinn, aber sonst nee.
Ja, aber ich finde, unser Vorteil ist ja für uns beide, dass wir so sehr aus der Praxis kommen und viel in der Praxis machen.
Ja, und auch mal noch Bock auf die Praxis haben. Also ja, allein, dass du mir diese Frage gestellt hast, jetzt mal, wie ich denn E-Commerce-Business eine Strategie aufbauen würde, das wäre schon für viele Leute viel zu weit weg. Oder viel zu kleinteilig oder viel zu, uninteressant.
Ich finde, in Unis und FHs und sowas fehlt Praxis. Aber die machen es gerade noch nicht attraktiv genug, dass Leute da. Es hört sich jetzt so an, dass wir alles nur fürs Geld machen, aber es ist halt diese Entscheidung zu, verdiene ich meinen Lebensunterhalt halt einfach mit einer anderen Stunde.
Ja.
Die müssen es in irgendeiner anderen Art und Weise attraktiv machen mit irgendwie anderen Versteuerungen oder wie du sagst, du hast halt irgendwie 10 Stunden in der Woche, die du dafür aufbringst, bekommst aber ein anderes Gehaltskonstrukt oder.
Natürlich, es hört sich jetzt nach fürs Geld an, aber ich würde für mich auch gerade sagen, ich glaube, es ist bei dir auch so, ich habe gerade so den Sweet Spot gefunden, wo ich was mache, was mir wirklich richtig Spaß macht. Und das ist auch das Ding, was ich mir immer sowieso mal sage, wenn ich Sachen mache, die mir Spaß machen, und es muss jetzt das Geld gar nicht sein, aber bin ich einfach besser. Und ich glaube, dann hast du irgendwie so einen positiven Teufelskreis, gibt es dafür ein Wort, eine Abspirale, wo du, gut darin bist, was du machst und das natürlich sich auch reflektiert in dem, was du verdienst. So, Punkt. Und ich wäre einfach als Professor nicht gut, weil ich wüsste, dass mich Studenten irgendwann nerven würden, dass mir irgendwann diese Politikkacke auf den Geist gehen würde und all so andere Sachen. Und dafür ist das Schmerzensgeld nicht hoch genug.
Tja, Punkt. Haben wir das Thema ausreichend diskutiert? Ich glaube, die Folge kann man zusammenfassen mit, das Thema Strategie ist dieser, uns ist nochmal wichtig oder mir wichtig zu sagen, ich will nicht für dich sprechen, du darfst selber für dich sprechen, diesen Ist-Zustand der Kultur und Organisation nochmal zu beurteilen und dann sozusagen auf Basis, wie sie tickt, auch wenn man die transformieren muss, aber an dem anzusetzen, wo die Organisation halt eben steht. Viele meinen das mit Data Literacy, das verstehe ich auch. Das ist ein bisschen später angedacht. Das ist dann sozusagen Promotion von den Data-Themen, die eben schon funktionieren. Und du musst früher anfangen, dass sich damit zu beschäftigen.
Nein, ich meine, wir reden ja mal von Use Cases und das Business verstehen. Das ist ja genau das Gleiche. Du kannst das Business nicht verändern, wenn du nicht verstehst, wie das Business gerade operiert und was eigentlich da ist.
Ja.
Das kann man schön so abschließen.
Cool.
Wir sind auch plötzlich schon bei über 30 Minuten weit. Krass. Das hat sich irgendwie eingespielt. Ja, super.
Gut eingespielt.
Da muss ich mir diesmal keine persönliche Frage überlegen. Habe ich ja letztes Mal schon gestellt. Gut, ich habe deine Brille schon sehr positiv
gemenschend.
Ist auch sehr schön, wie sie so zwischendurch in dem Licht verschieden glitzert. Sehr hübsch. Ich habe auch gerade eine neue Sonnenbrille bestellt. Die führe ich dann vielleicht dir in der nächsten Folge vor.
Ich überlege noch wirklich dieses Wochenende, ob ich meine Haare kurz mache.
Ja, aber du weißt ja, hat Vanessa schon gesagt, das müssen wir als Content machen.
Ja, das mache ich auf gar keinen Fall, aber vielleicht...
Doch, zumindest so ein Vorher-Nachher-Foto noch.
Das mache ich auf jeden Fall.
Aber ich habe jetzt auch einen Freund gesehen, dem die Haare ähnlich aussehen wie bei dir, und meinte er so, ich habe gehört, dass Locken total gut sein sollen.
Hast du ihm gesagt, oder was?
Ja, hat er nicht weiter mit mir reden wollen, ist gegangen.
Es ist, es bedarf viel Pflege, da habe ich nicht so viel Bock drauf.
Ja, ich kenne das. Ich hatte mal Dreadlocks, das ist auch sehr anstrengend.
Cool. Vielen, vielen Dank, super. Tim, für die tolle Folge.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In einem neuen Hotel, wo du dann bist.
Das kann gut sein.
Bis dann. Tschaußen.